Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Talk heute in den Hicktown Records in Nickelheim mit einem Mann, der so ziemlich alles sein kann. Der schüchterne Lover aus Ingalindström, der waghalsige Bergretter, der sich gern mal verletzt in der gleichnamigen ZDF-Serie. Dann besticht er gern durch seine Lausbubenhaftigkeit im Monaco 110. Aber auch als Bösewicht hat man ihn schon gesehen, wie er in einigen Krimis bewiesen hat, steht ihm das auch ganz gut. Bei all dem ist er allerdings immer eines, und da werden mir vor allen Dingen deine weiblichen Fans zustimmen, extrem smart. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und mit mir diese Podcast-Reihe eröffnest. Herzlich willkommen, Schauspieler Markus Brandl.
Servus Lola, freut mich auch. Ist auch für mich das erste Mal, dass ich bei einem Podcast dabei bin und dann noch mit dir.
Ja, nur damit sich keiner wundert, der Markus Brandl und die Kellner kennen sich schon seit ein paar Jahren, würde ich jetzt mal sagen, so ein paar wenige. Lieber Markus, du hast mir im Vorfeld mal mitgeteilt, dass Zumutungen das Mindeste sind, was du dir heute von mir erwartest. Also ich habe mich sehr bemüht, heute Fragen zu stellen, die dem nahe kommen. Und deswegen möchte ich heute mit dir auch gern über das sprechen, was dich so ausmacht und so, ja, auch die Zeit jetzt nach den Bergrettern. Das ist ja schon komisch, gell, dass man irgendwie oft so Marker hat im Leben, die so vor und nach unterteilen. Also so vor der Ehe, nach der Scheidung, vor Corona, jetzt hoffentlich vielleicht irgendwann mal nach Corona. Und bei dir wird ja immer gesagt, so dieses nach den Bergrettern. Ist das jetzt was, was nur wir Außenstehenden so sehen, oder unterteilst du dein Leben auch so?
Wir starten direkt mit den Bergrettern. Ich habe gedacht, wir fangen an mit, als ich 10 war und du bei mir im Zimmer mir Bon Jovi vorgespielt hast.
Da gehen wir alle hier, ja, mit Sicherheit.
Klar, wenn ich habe das ja 10 oder 11 Jahre gemacht und der Mensch ist ein Gewohnheitstier und also mein ältester Sohn ist 12 und er kennt mich eigentlich nur als Bergretter. Und also dem Körper, sage ich mal, dass das so vorgegeben wird, ein Leben nach Drehpläne, Bücher lesen, dass es plötzlich weg ist, das verändert natürlich einiges. Aber ich wollte das so, ich fühle mich gerade wohl, jetzt ist natürlich mit Corona einiges geplatzt. Da denkt man umso mehr darüber nach, was jetzt gerade wäre, weil die Bergretter haben noch gedreht. Aber ich genieße die Zeit auch, dass ich jetzt mal Priorität auf neue Dinge richten kann. Und ich glaube jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, dass ich so viel zu Hause war, das war für die Familie nicht verkehrt. Und normalerweise hätten wir sogar noch einen Bergretter-Special gedreht.
Ah, okay.
Das wäre in Bozen gewesen und das ist, vielleicht wird es, ich hoffe mal, dass es nächstes Jahr nochmal nachgedreht wird. Das ist auch durch Corona geplatzt oder verschoben worden und deswegen war der Abschied jetzt, also ich hätte mich jetzt sehr gefreut natürlich, da war ich ein bisschen, das war ein bisschen schade, dass das nicht geklappt hat, das muss ich sagen. So nochmal in Bozen zu drehen, meine Figur hätte da ein Hotel eröffnet und die Hauptfigur, der Sebastian oder Markus Kofler, so heißt er in der Serie, hätte den Tobias, also mich, nochmal besucht und so. Und das wäre echt, das war ein bisschen schade, dass das verschoben wurde. Das wäre nochmal so ein kleines Zuckerl gewesen, was ich gerne gemacht hätte.
Also, dass der Abschied noch nicht so ganz vollzogen,
sondern. Ich bin ja nicht tot sozusagen, noch. Ja, genau.
So, von dem, was man so über dich weiß, ist ja, das meiste ist ja auch bekannt vom Rahmen her. Du lebst in München mit deiner Frau, die ja auch Schauspielerin ist, und mit deinen zwei Kindern. Du hast aber also eine ganz besondere Beziehung zu unserem Landkreis hier.
Ja, meine Mutter hat mich in Rosenheim auf die Welt gebracht. Und dann, als ich 3 war, sind wir ins Inntal gezogen, nach Brandenburg. Erst nach Nussdorf, dann nach Brandenburg. Nicht Brandenburg, sondern Brandenburg. Das liegt zwischen Rosenheim und Kufstein. Und ja, und bin da aufgewachsen. Also mein Stiefvater, der hatte damals das erste italienische Restaurant oder die erste italienische Pizzeria im Inntal eröffnet. Und so war dann auch die Kindheit. Wir hatten einen Schäferhund, es war sehr schön. Ich bin immer nach der Schule in die Pizzeria habe hinten im
Tisch
Hof
Fuß- 1, gell?
Tisch 1 habe ich die Hausaufgaben gemacht, genau. Und dann habe ich im Hof Fußball gespielt mit dem Nachbars, mit dem Sohn oder dem Enkel der Kramerin. Grüße an den Baumann Klausi, der mich dann hinten in der Kirche trainiert hat im Fußball, was super war für mich. Und sonst habe ich mit dem Schäferhund gespielt und genau und heimlich Eis aus dem Kühlregal geklaut.
Wie man das heute so macht als Kind, gell?
Ja, genau.
Wenn du so auf dieses, an dieses Aufwachsen am Dorf zurück denkst, so drei ganz spezielle Ereignisse, die du so mit diesem Dorfleben verbindest?
Also einmal gibt es diese unglaubliche Freundschaft natürlich, die da gewachsen ist. Und das ist wahrscheinlich schon auch, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber da würde ich sagen, das ist so auch sehr bayerisch oder sehr, wahrscheinlich überhaupt auf dem Dorf so, aber es gab so ein paar Momente, keine Ahnung, Umzug oder ich habe mein Auto irgendwie, das war schon später, habe ich irgendwie so in den Abhang gefahren so und es war ein Anruf beim, auch Grüße an den Socher Jakob, du, ich habe gerade ein Problem im Auto, ja warte, ich bin gleich da. So, also dass man sofort füreinander da ist. Das ist irgendwie was Besonderes. Andererseits ist es auf dem Dorf so, dass innerhalb von 10 Minuten alle wussten, dass der Brandl Markus irgendwo mit dem Auto reingefahren ist. Obwohl ich es niemand erzählt hatte. Aber klar. Das ist ja, egal was du machst, es Flüsterpost und so und das verändert sich dann auch. Und speziell, ja klar, natürlich der Handballverein war wie eine Familie für mich oder Ersatz. Also war ein ganz großer, wie soll ich sagen, ein ganz großer Punkt in meinem Dorfleben. So. Also diese Fußballverein und später war es der Handballverein. Das war wie eine Familie, die wir da hatten. So, das war das Wichtigste zu dem Zeitpunkt. Du warst züchtig nach Handball. Daher kennen wir uns ja auch.
Ja, zum Glück. Zum Glück. Ja, aber wenn du jetzt sagst, na ja, du hast auf der anderen Seite diese Hilfsbereitschaft und dieses Zusammenhalten und auf der anderen Seite, also schon so ein bisschen Segen und Fluch ja auf unserem Dorf, gell? So ja, dieses genau. Jeder was alles. Ist das das, was du jetzt in München auch so ein bisschen schätzen kannst, auch so ein bisschen so ein Stück weit mehr Anonymität zu haben?
Ja, doch. Also ich war in Bochum ja auf der Schauspielschule und das ist dann so eine ganz andere Mentalität. Das war dann so aus dem Dorf in den Ruhrpott zu kommen. Da triffst du auf einen anderen Humor, triffst auf einen anderen Dialekt und das kennt dich niemand. Also das war nochmal weiter weg wie jetzt in München. Klar, mittlerweile, ich wohne jetzt seit, weiß nicht, 8 Jahren in der gleichen Straße und natürlich kennt man da auch die Nachbarn und so. Man kriegt da auch was mit. Das ist ja dann auch in dem Stadtteil, das ist ja auch so ein bisschen dörflich nach einer gewissen Zeit. Aber ich schätze die Anonymität auf jeden Fall. Ja doch, um die Frage zu beantworten. Stammel.
Also du, genau. Du zirkst nicht wieder zurück, aber du besuchst uns gern.
Ja, ist ein bisschen schade, weil meine Mutter wohnte hier immer. Und deswegen bin ich eigentlich zu selten hier. Das ist total, also es ist irgendwie, das ist auch immer, wenn ich hierher fahre, da zieht es ein bisschen im Bauch. Der Hans Steinbichler, der Regisseur, hat mir gesagt, Heimat ist da, wo es weh tut. Und immer, wenn ich hier reinfahre, natürlich, weil ich diese ganze, ich bin ja nicht jeden Tag hier, aber dann sehe ich die Ecke, da hat sich was verändert. Ach, da, also da kommen so Erinnerungen hoch. Und dann kommen natürlich gemischte Gefühle hoch, schöne, traurige Erinnerungen. Und ich bin dann schon immer so ein bisschen sentimental, als ich nicht hier bin oder so. Und wenn ich dann mit meinen Kindern mal ein Spätzl von mir besuchen, wir sind hinten im Garten und die spielen miteinander, dann denke ich mal, das ist eigentlich total, es wäre so einfach natürlich, gell, auf dem Land. Wenn ich mich dann mit den Damen unterhalte, also den Müttern, die sagen, du, bei uns auf dem Dorf ist genauso, da gibt's auch die Krippenplätze, die Hortplätze. Das Dorfleben, glaube ich, ist auch nicht mehr so einfach, wie es mal war, aber das kann ich nicht beurteilen. Oder so heimelig, so unbeschwert.
Ja, aber wenn wir jetzt hier so sitzen und reden, gell, dann erinnere ich mich natürlich schon zurück, wie das so damals war, gell? So, also so damals, als wir noch sehr jung waren. Und
du hast dich kaum verändert.
Denkst, ach, danke schön. Gut, dass wir kein Bild haben. Und dann frage ich mich manchmal schon, ob Leute ja auch in Bezug auf ihre Gefühle altern können. Also ist es so, dass du noch genau weißt, wie sie das so angefühlt hat, so mit 14, 15, 16? Oder ist man irgendwann zu erwachsen und zu weit weg, zu wissen, Wie war denn das eigentlich damals?
Ja, das ist, es heißt ja, umso älter man wird, umso mehr verdrängt man die schlechten Emotionen. Es ist ja auch so ein Überlebensinstinkt. Aber natürlich gibt es auch gewisse Traumata oder so, die brennen sich wahrscheinlich fest. Und wenn du dann an die Orte zurückkehrst, kommen die wieder hoch. Also wenn ich heute in eine Handballhalle gehe und rieche den Schweiß und den Harzgeruch, das ist für mich Heimat so. Also da kommen dann ganz, ganz positive Gefühle hoch so. Und da habe ich das gleiche Gefühl, das ich mit 14 hatte. Klar. Und jetzt habe ich...
Dann kümmert mal wieder.
Ja, ja, stimmt. Ja, mein älterer Sohn ist jetzt 12 und natürlich, also wenn man so sieht, wie die Kindergröße, wenn es geht ihm ja selber so, dann denkt man manchmal so drüber nach, wie ging es mir in der Zeit so. Oder? Kennst du das auch?
Absolut.
Ja, ja, genau. Und da überlegt man dann und versucht Verständnis für das Problem des Kindes irgendwie zu haben. Wenn man denkt, naja, ganz ehrlich, mir ging es ja genauso, ich war mit 12 auch total durch den Wind. Da keinen Bock gehabt auf Hausaufgaben oder so.
Ja, ja, man vergisst manchmal,
ja, genau,
wie scheiße das damals war.
Genau.
Schule und so vor allen Dingen. Du hast ja öfter mal in Interviews auch gesagt, dass du früher sehr schüchtern warst.
Ja.
Und das kann man sich ja halt so, wenn man dich jetzt so erlebt, ganz schwer nur noch vorstellen. Ich kann mich aber schon noch so gut an Situationen erinnern. Du hast vorher schon mal gesagt, naja, wir in deinem Kinderzimmer, du irgendwie, ich kann mich noch gut erinnern, dass du mir mal was vorgetanzt hast, so die ersten Versuche von Bühne. Allerdings kann ich mich an eine Situation auch noch sehr gut erinnern, nämlich an eine Zeit, in der du dich ziemlich verkrochen hast, weil du nicht wolltest, dass man dich sieht.
Mhm.
Und das hatte ja was damit zu tun, dass du damals Neurodermitis hattest.
Mhm.
Und das würde mich jetzt einfach nochmal interessieren, ob du denkst, dass diese Krankheit, also was bedingt sich denn, ja, war die Schüchternheit, denkst du, mit der Auslöser dafür, dass sich das körperlich gezeigt, oder was eher umgekehrt, oder was ist das, wo du...
Also erstmal ist es zu Neurodermitis immer seltsam, wenn ich da nach Brandenburg komme, dass die Leute immer sagen, aber bei deiner Haut, da sieht man ja gar nichts mehr. Und ich mag da gar nicht mehr so gern drüber reden, weil das irgendwie so... Ich denke dann immer, das existiert nicht mehr. Und dann dadurch bin ich auch geheilt oder sowas. Ja. Was die Schüchternheit angeht, ich glaube, dass ich heute noch schüchtern bin. Aber klar, wenn du zwei Kinder hast und eine Familie hast, dann, also du musst ja für die Kinder einstehen oder im Leben eine gewisse Haltung zeigen. Das stärkt einen. So, du hast eine Verantwortung und so. Und ich war ja... Ich sag mal, wenn wir unter uns waren zum Beispiel oder im Handballverein oder unter Freunden, da war ja manchmal auch der Pausenclown oder so. Da war ja dann ganz locker. Ja, da war ich dann auch laut und lustig oder so. Wenn ich aber auf eine neue Situation gestoßen bin, da war ich immer extrem schüchtern. Und was die Neurodermitis angeht, klar, das ist ja, also erstmal hatte ich immer diese Allergien und das war damals noch nicht so erforscht. Und es kann daran liegen einfach, dass wir eine Katze bekommen haben. Das ist mir neulich eingefallen. Bin einfach total allergisch gegen Katzen.
So einfach war es genau. Vielleicht gewesen.
Aber das andere ist natürlich, dass mein Stiefvater, damals war ich so 11, der ist dann nach Italien zurück. Und das war natürlich ein traumatisches Erlebnis. Die Haut war auch ein Ausdruck von Trauer wahrscheinlich irgendwie. Und den habe ich ja vergöttert und der ist dann plötzlich weg. Und dann hast du so eine neue Situation und mit 11, 12 willst du nicht so über deine Gefühle reden, bist eh durch den Wind. Und die Allergien waren ja eh im Körper irgendwie und das... Also neulich habe ich darüber nachgedacht, auch ich habe ja dann so viel Sport gemacht. Also ich weiß, ich habe immer so gespitzt. Ich war dann im Jugendtraining, im Handballtraining, dann im Fußballtraining und es war für den Körper vielleicht auch zu viel. Ich war ja, wenn ich nur auf die Tafel geschaut habe in der Schule, da habe ich die Tafel, das war für mich ein Tor. Ich habe geträumt, dass ich den Ball oben rechts ins Kreuz jetzt werf. Weißt du, was ich meine? Das war die ganze Ausdrucksform oder so. War der Sport für mich. Und ich glaube, dass das auch nicht gerade dienlich war, jemand, der so schwitzt und jeden Tag Sport macht. Ich musste heute an deinen Vater natürlich denken, der auch einen sehr guten Einfluss auf mich gehabt hat. Ganz ein toller Mann war. Der hat zu mir gesagt, Junge, du musst aufpassen, du betreibst Raubbau. Wenn du am Freitag 4 Stunden Handball trainierst und am Samstag spielst, bist du ja so fertig, du kannst am Samstag deine Leistung nicht bringen. Und das ist etwas, was mich heute noch, also das ist zu viel trainieren, sich nur zu spüren im totalen Trainingsrausch oder also den Körper immer an die Grenze zu bringen, ist ja nicht gesund. Aber das war natürlich eine Flucht von den, also ich war, glaube ich, auch als Kind schon sehr aktiv so, sehe ich auch bei meinem jüngeren Sohn, der so Gas gibt und schwitzt, erkenne ich wieder so Muster von mir. Aber ich glaube, dadurch, dass dann der Stiefvater, der Papa plötzlich weg war und ich mich so in den Sport geschmissen habe und irgendwie, also da konnte ich die Gefühle rauslassen sozusagen. Und das war vielleicht für die Haut jetzt auch nicht optimal. Oh, aber vielleicht war es ja nur die Katze und ich psychologisiere da ganz viel rein.
Naja, letzten Endes ist es ja so, dass, wie du vorher gerade gesagt hast, die Leute, wenn dich heute sehen, dann heißt es so, ja, aber der Haut ist jetzt, man sieht ja gar nichts. Ja, so.
Ja, ja.
Also, und das finde ich, also neben allem, dass das natürlich eine sehr, sehr schwere Zeit war, für dich und so auch was anderen da draußen jetzt, die vielleicht in dem Alter sind, die auch betroffen sind, die einfach auch, das ist ja, das macht ja was mit einem, gell? Also wenn das halt wirklich, also hat ja, darf ich ja jetzt sagen, gell? Es hat ja wirklich schlimm ausgeschaut damals auch bei dir, dass das einfach auch möglich ist, das zu heilen, ja? Also dass es einfach, also sowohl körperlich als auch von der, ja, vom Inneren her, ja, so heilsame Aspekte gibt, die selbst Dinge, von denen man sagt, naja, wenn du das einmal hast, dann wirst du das wahrscheinlich immer haben, ja, so, auch möglich sind, wieder loszuwerden. Und das finde ich was sehr Tröstliches, was man einfach auch nach da draußen jetzt auch mitgeben kann.
Ich habe, um das mal zu verdeutlichen, ich habe 2 Jahre, also das Gymnasium habe ich da nicht geschafft und dann habe ich sogar die Realschule das erste Jahr freiwillig wiederholt und dann, das ist dann die 5. und die 6. Klasse musste ich wiederholen und ich habe das mal ausgerechnet, ich habe es vergessen, aber ich war meistens die Hälfte der Schulzeit nicht in der Schule, sondern ich war in Kliniken oder ich muss gar keinen Zettel mehr ausfüllen. Ich habe da bei unserem Arzt, der hat mir einen Test ausgeschrieben, den wir beide kennen und also es war extrem einfach. Ich habe damals auch schon mit 13 oder was versucht, Bücher zu verfassen, wie man die Krankheit heilen könnte. Und wahrscheinlich ist es 70% ist Psyche oder vielleicht war es wirklich auch nur die Katze, ich weiß es nicht. Ich habe dann da Diäten gemacht und weißt du, war 5-mal oder 4-mal in Israel am Toten Meer oder in diversen Kliniken und so. Also es hat schon einen großen Teil von meinem Leben eingenommen damals, auf jeden Fall. Und das natürlich in der Pubertät. Meine damalige Freundin hat gesagt, Grüße an die Bärbel auch. Gott sei Dank hast du das, weil sonst wärst du ein riesen Arschloch geworden.
Tröstlich. So kann man es auch ausdrücken. Lass uns mal so ein bisschen über Stationen reden, über die man ja sonst nicht so wahnsinnig viel spricht. Und zwar bist du ja damals an die Schauspielschule nach Bochum.
Ja.
Und kann mich ja noch sehr gut an diesen Abschiedsabend erinnern, den wir da gefeiert haben mit vielen kleinen Szenen und Einlagen. Das war echt der Wahnsinn. Aber worauf ich jetzt eigentlich raus war, so in den offiziellen Versionen heißt ja immer, nach dem Fachabitur ginge auf die Schauspielschule nach Bochum. Jetzt weiß ich aber zufällig, dass du ja gar nicht mehr so jung warst, wo du auf die Schauspielschule nach Bochum gegangen bist. Da muss ja dazwischen auch irgendwas passiert sein.
Naja, dadurch, dass ich die 5. und die 6. wiederholt habe, erst mit 7 in die Schule gekommen bin und dann das Fachabitur gemacht habe, war ich eh schon alt, als ich das Fachabi gemacht habe. Und dann war der Plan ja, Psychologie zu studieren, um andere zu heilen.
Ja.
So der Klassiker. Und habe dann eine Lehre gemacht, dazu brauchst du das allgemeine Abitur. Also ich habe das Fachabitur gemacht und dann wollte ich noch das Allgemeine machen, aber um auf die BOS zu gehen, brauchst du eine abgeschlossene Ausbildung. So, das hatte ich irgendwie nicht auf dem Zettel. Und deswegen habe ich dann Lehre gemacht beim Adelmeier als Einzelhandelskaufmann Textil. Ich habe Anzüge verkauft.
Herrenausstatter,
so nennt sich das genau. Was übrigens im Nachhinein super war, also von wegen der Schüchternheit, um da nochmal darauf zurückzukommen, wenn die Leute zu dir kommen, du sagst, hallo, servus, darf ich Ihnen helfen? Brauchen Sie einen Anzug? Die Größe, ich habe was und so. Und da musste ich ja die Schüchternheit total überwinden, weil es sachlich war.
Ja, du hast einen Auftrag, gell?
Genau, du hast einen Auftrag. Und das hat mich total befreit irgendwie. Ich möchte jetzt da gar nicht mich selber da groß in den Vordergrund stellen, aber es war tatsächlich so, dass dann Leute am Samstag anstanden um von mir bedient zu werden. Irgendwie, ich wusste schon die Größe und so, das hat mir dann auch Spaß gemacht. Und andererseits haben die gewusst, okay, der hört ein bisschen zu.
Der redet nicht nur, sondern der hört ein bisschen zu.
Genau.
Ja, und so Schwiegermutter-Liebling warst du auch immer, gell? So ein bisschen.
So. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber so. Genau. Ja, genau, und deswegen, und dann habe ich die Lehre gemacht, dann wollte ich auf die Boss gehen und dann habe ich mich irgendwann getraut, oder dass ich da auf so, dass ich da vorspreche bei der Schauspielschule. Ja.
Wobei ja der Traum schon lang da war. Also das ist ja, tatsächlich warst du ja wirklich sehr, sehr jung noch, als diese besagte Geschichte Michael Jackson-Imitation du mir vorgetanzt hast in deinem Kinderzimmer und gefragt hast, ob ich das gut finde.
Okay.
Und da war eigentlich, also mir zumindest damals schon klar, dass du in irgendeiner Art und Weise auf einer Bühne landen würdest. Ob das jetzt Schauspielerei, Musik ist, was auch immer, das ist dir das erst später klar geworden oder hast du dir einfach vorher nicht traut, das so zu formulieren?
Ich glaube, beides. Also einerseits, meine Mutter hat mal so aus dem Karton so ein Heft aus der ersten oder zweiten Klasse rausgekramt und da steht irgendwie, was willst du mal werden? Ich will Schauspieler werden, ich will Cowboy werden. Also nicht Schauspieler, sondern Schauspieler. So, also wollte ich das wohl schon sehr früh werden. Ich dachte immer, ich wollte Fußballer werden. Und mein Stiefvater...
Na, von dem toll.
Ich dachte, ich spiele in Italien und besuche da meinen Stiefvater dort. Und den habe ich dann auch mal gefragt vor ein paar Jahren. Und der hat gesagt, Markus, du wolltest ja immer Schauspieler werden. Immer. Das war mir gar nicht so bewusst. Und naja, diese... Klar, also mein leiblicher Vater ist ja Musiker. Leider bin ich musikalisch nicht so begabt.
Das stimmt jetzt nicht ganz.
Naja, und deswegen haben wir ja diese Playback-Wettbewerbe. Ich habe dann in der Schule einen Playback-Wettbewerb organisiert. Den habe ich moderiert und habe dann einmal war ich Michael Jackson. Beim ersten Mal war ich Bon Jovi. Den kannte ich damals nicht und du hast gesagt, hör dir mal die Platten an. Damals gab es noch kein MTV oder so, sondern ich wusste gar nicht, wie sich der bewegt. Nur aus diesen Fotos raus oder die Bravos, die wir aus dem Altpapiercontainer geholt haben, wusste ich ungefähr, wie der ausschaut und so. Und dann mal so, also ganze Nachmittage mit dem Tennisschläger vom Spiegel im Kinderzimmer gestanden. Einer muss das Licht an und aus machen, damit es so aussieht, als wenn man also mit Leibschau und so genannt. Und das, ja, genau, da habe ich gar nicht lange überlegt, das haben wir einfach gemacht. So, vielleicht, ja. Also da war schon immer irgendwie ein Drang, auf eine Bühne zu gehen.
Und dieses auf die Bühne gehen, nachdem das ja dann, du bist ja von Bochum aus dann ja relativ schnell am Volkstheater in München gelandet. Und da ist mir dann gleich ganz schnell was aufgefallen damals, nämlich plötzlich war der Markus Dreier jünger.
Ach wirklich?
Ja, also plötzlich stand überall Geburtsdatum 1978.
Ach so. Ich dachte, du wolltest mir ein Kompliment machen.
Ach so, ja, na, Entschuldigung. Also optisch natürlich sowieso immer. Aber tatsächlich, hast du die da jünger gemacht? Oder was ist denn da passiert eigentlich damals?
Also das war ein Fauxpas bei einem, oder was heißt, ich hatte ein Casting für eine Werbung. Also weiß ich nicht, was das war. Und dann habe ich mich vorgestellt, mein Name ist Markus Brandl, ich bin 75 geboren und sagte, stopp, für das Produkt musst du sagen 78. Schreib das auf die Vita, sonst kommst du irgendwie mit der Werbung, die sucht niemand in dem Alter. Sag ich, echt, macht man das so? So. Und dann hat sich das irgendwie, ich habe es ja dann ausgebessert auch, glaube ich sogar, das war ja auf...
Ja, ja.
Das ist ja eh Wahnsinn so. Ich meine, ich bin ja niemand und trotzdem steht dann da auf Wikipedia 78 und so, das war dann... Denk mal, woher wissen die Leute das? Wie schnell spricht sich das rum? Aber das war dann wahrscheinlich auf irgendeiner Vita drauf, die ich so, ich habe noch keinen Computer gehabt oder so, weißt du, du hast dann einmal diese Vita ausgefüllt und hast die dann an die Agenturen geschickt und ich weiß noch, wie ich dann bei meiner Agentin das erste Mal, als ich bei einer Schauspielagentur genommen wurde und dann unterschreibe ich den Vertrag und sehe da steht 78. Da habe ich mir gedacht, die wollt bestimmt einen ganz jungen Schauspieler. Dann bin ich auf Toilette, dann dachte ich, ich musste dir das sagen, so. Es war mir dann so peinlich, weißt du, dachte am Schluss, sagte, nee, du bist uns zu alt, man. Blödsinn, gell? Aber trotzdem, ja. sag ich, du, da steht noch das falsche Datum drauf, das habe ich noch von der Vita, die ich damals da gemacht habe für dieses Werbecasting, die haben mir das ausgedruckt damals und so. Ach so, na gut, dann bessern wir es aus. Schaust du noch jung aus.
Ist Alter ein Thema? So großes Thema, also dass jemand tatsächlich sagt, also nicht das, wie du aussiehst, sondern das, was da draufsteht, ist das Wichtige? Offensichtlich damals schon für diesen einen Job, oder?
Also ich habe mir das war eigentlich der einzige Moment, wo ich mir so Gedanken drüber gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Kann ich jetzt gar nicht beantworten. Also klar, ich merke das jetzt an Freunden von mir. Ich meine, ich spiele seit 14 Jahren, glaube ich, beim Brandner Kasper mit und da teilst du dir eine Umkleide. Und da habe ich so gemerkt, außer die Leute, die so durchstarten, aber die anderen, die so immer so ein bisschen gedreht haben, zu denen habe ich gesagt, hey Leute, wenn ihr 35 werdet, dann wird's losgehen. Weil das ist so ein Alter 35 bis 45, da gibt's einfach die meisten Männerrollen. Aber also ich habe mir jetzt da, nee, weiß ich nicht, keine Gedanken gemacht. Vielleicht sollte ich mal.
Um Gottes Willen.
Ich glaube, für Frauen ist es schwieriger. Natürlich, also bei Frauen ist es auf jeden Fall ein Thema so.
Ja, es ist, also ich habe mich nur gefragt, weil wir fanden das natürlich damals mega lustig, weil wir sind ja auch drüber gestolpert, über dieses 1978.
Ach, das war mir gar nicht bewusst.
Und
so,
dass das voll, so, dass das bei uns in deinem Heimatdorf war, das ist ein Riesenthema. Jetzt muss es sich schon jünger machen. So, aber lustig zu erfahren, woran es jetzt dann wirklich lag.
Ja. Markus, da war nicht so ein Plan dahinter.
Nein, kein großer Karriereplan. Nee, also nicht vertuschen wollen.
Nein.
Du kennst mich ja gut genug und ich hoffe jetzt sehr, dass deine Hardcore-Fans mir das verzeihen, aber ehrlich gesagt sind ja die Serien, in denen du so mitgespielt hast, jetzt nicht immer so das von mir ganz bevorzugte Genre gewesen.
Und trotzdem also hast du begonnen mit...
Trotzdem beginnst du mit Lindström.
Die Einleitung.
Trotzdem, ich gebe es ja zu, ich habe es ja natürlich geschaut, wegen dir, natürlich, aber der Moment, in dem du mich so richtig vom Stuhl kauen hast, also wirklich volle Kanne, war Rum und Wodka. Also ich meine jetzt das Theaterstück Rum und Wodka. Und das, was mich interessiert, ist, was waren für dich an diesem Stück und an dieser Rolle so das Besondere? Also das ist ja ein Ein-Personen-Stück gewesen. Mhm. Was hat die so gereizt? An dem.
Es ist eine lange Geschichte, wie das überhaupt entstanden ist. Also am Volkstheater wollten sie High Fidelity machen mit mir und haben aber die Rechte nicht bekommen. Das heißt, man wollte mir so einen Soloabend ermöglichen. Und dann war ich so, als ich das erfahren habe, war ich so überrascht darüber und aber traurig, dass es nicht geklappt hat. Und dann habe ich so ein bisschen rumgekramt und ein bisschen recherchiert, was es noch für Stücke gibt. Und dann bin ich über einen Freund auf dieses Rum und Wodka gestoßen und nach den ersten Sätzen hat sich der Atem verändert. So, es gibt so Stücke, die liest du und sofort merkst du, hey, das macht was mit dir. Am Volkstheater war ich ja oft ganz lange auf der Bühne. Der Christian Stückel, Intendant und Regisseur, der holt meistens alle Schauspieler auf die Bühne, was aber auch zur Folge hat, wenn du jetzt keine große Rolle hast, stehst du manchmal 20 Minuten da und schaust den anderen zu, wie die alles rauslassen und spielen. Und du stehst daneben und dann irgendwann kommt dein Satz und denkst du hoffentlich, kommt da dann auch der Satz, also es ist das Schlimmste, was es so gibt, werden viele Kollegen bestätigen. Und du kannst dich nicht freispielen irgendwie.
Das ist ähnlich vielleicht wie der Mensch, der im Orchester den Buckelgong spielt.
Genau so.
Irgendwie einen Satz, ganz kurz, und den darf man nicht verpassen.
Ja, genau. Und ich habe jetzt nicht auch größere Rollen gespielt, aber trotzdem bist du halt immer auf der Bühne so. Und das ist so, ich dachte, ich muss endlich mal auf die Bühne und alles rauslassen, so mich freispielen einfach. Und wenn du da 2 Stunden auf der Bühne stehst und so eine extreme Figur spielst, das hat mich total befreit. Und jetzt wird auch jeder bestätigen, wenn du eine Hauptrolle spielst, ist es meistens einfacher. Und in dem Fall noch, ja, so eine extreme Figur, das hat mich da gereizt. Das ist ja eigentlich der beste Freund, der Flo, der das mit mir gemacht hat. Wir haben beide so ein Väterthema. Und das war auch wir wollten uns mit den Vätern auseinandersetzen. Wir sind beide selber Väter und der Typ, da geht es um ein irisches Stück. Es geht um einen jungen Familienvater, der 2 Kinder hat, einen Job macht, auf den er keinen Bock hat. Und er wird da gekündigt und dann schmeißt ihn die Frau noch raus zu Hause, hat keine Kohle mehr. Und dann geht er eigentlich 3 Tage so saufen mit einem jungen Mädel. Macht eigentlich nur Scheiße. So. Erstmal wollte man zeigen natürlich, wie gefährlich dieser Alkohol ist, dass es am Anfang ganz lustig ist, aber am Ende sich dann doch denkt, dass es eine verdammt gefährliche Droge ist, die manchmal unterschätzt wird. Zweitens hat uns das interessiert im Zusammenspiel mit Musik, mit dem Blues, weil es ja auch die Gefühle zeigt, die in so einem, jetzt schweife ich ein bisschen ab, gell?
Ja, das ist alles okay.
Ja.
Das, was mich ja so wahnsinnig fasziniert hat dran, war diese Intensität, mit der du diese Rolle gespielt hast. Also das war ja quasi, die ist ja, da war ja nichts, also für mich jetzt, als die sich angesehen hat, nichts mehr gespielt, sondern das war halt, das war so brachial und so echt und so intensiv, dass ich mich echt oft gefragt habe, wie oft kann man denn sowas spielen, also rein energetisch gesehen, wenn, also ich habe so das Gefühl gehabt, du spürst um dein Leben, ja, so. Also das war das, was mich so fasziniert hat dran. Geht das energetisch, sowas häufiger zu spielen oder in welchen Abständen hast du denn das eigentlich auf die Bühne gebracht?
Ja, es gab schon mal so, dass ich es mal ein paar Abende hintereinander gespielt habe. Das gibt einem auch wahnsinnig viel Energie, weil du hast so ein bisschen Urlaub vor dir selber. Du kannst dir da Seiten zeigen, die dir im privaten Leben vielleicht eher, die man eher zurückhält. So. Also es tut auch wahnsinnig gut, es hat auch was Bereinigendes. Ein Kollege von mir hat mit Harald Junke gespielt, der hat gesagt, als die Vorstellung zu Ende war, war der endlich nüchtern. Also überhaupt, okay, der war so total pur. Also es gibt, natürlich kostet es Kraft. Was da toll war, was ich unbedingt mal machen wollte, das war auch so, ich dachte, einmal möchte ich eine Figur von der Fußspitze bis zur Haarspitze, bis zum Scheitel mal durchdringen. Ich wollte mal wissen, ich meine, ich habe, weißt du, aber nie geraucht. Und plötzlich habe ich da, muss ich da irgendwie in Anführungszeichen das Rauchen lernen. Am Anfang waren es nur Kräuterzigaretten, irgendwann habe ich dann echte genommen, wurde schon nach der dritten Zigarette so schlecht. So, ist jetzt nicht, dass ich das jemandem raten würde, aber die Art und Weise, der Flo, der Regisseur, hat mir gesagt, pass auf, der raucht vielleicht so. Und dann sind wir in die Kneipen gegangen, haben die Leute beobachtet. Ich bin mich mit Leuten unterhalten in so Pinten und so und wollte die beobachten. Bin da durch die Nächte gezogen in irgendwelche Kneipen, Pinten,
Borzen. Was du ja sonst nie gemacht hättest.
Ja. Da konnte ich das vor der Familie, vor der Familie gut rechtfertigen. So. Bin im Recherchieren, klar.
Es ging ja da extrem um Alkohol und Exzess und Sex in diesem Stück. Ja. Erstmal ganz ehrlich, wann hattest du deinen letzten Rausch?
Oh, so einen Vollrausch kann ich mich gar nicht erinnern.
So. Ach so, dann war es einer.
Ja, nein, ich meine jetzt so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ja früher als Sportler oder so, war es ja so, dass du 14 Tage ja nichts getrunken und dann hast du am Wochenende nach, auf einer Party halt so viel getrunken, dass du total dicht warst. So. Und jetzt mein im Alter und so, ich trinke halt dann mal 2-3 Bier und spüre es schon. Aber so ein so extrem jetzt.
So angetüdelt.
Ja, so.
So leicht.
Ja, genau. Dann bin ich auch so fertig dafür. Obwohl, es stimmt, ihr beim Spätzl von mir, der, den habe ich vor 2 Wochen besucht und der wollte nichts trinken, da habe ich eine Flasche Wein alleine getrunken und da habe ich gesagt, ich muss jetzt gehen, ich kann ihm gar nicht mehr reden. Er hat sich kaputt gelacht, weil er mal nicht mitgetrunken hat. Ich wollte für uns beide mitnehmen. Ich mache gerade irgendwie fast einen Monat. Aber es hält sich. Also Schnaps trinke ich eh nicht. So wie der jetzt Whisky oder so. Oder rum.
Ja, wenn man so mit Leuten zusammensitzt und dann irgendwie gemütlich mal ein Gläschen trinkt, so ist das ja bei mir manchmal gerne so. Also das ist ja nicht vergleichbar zu was los ist nach einer Aufstiegsfeier oder so. Aber ich war vor kurzem in so einem Online-Stammtisch und da wurde so ein bisschen bemängelt, dass zu wenig über Sex gesprochen wird. Also dass quasi ja unsere Gesellschaft sehr sexualisiert ist über Werbung und über sämtliche Nachmittagsserien und was auch immer. Aber dass man so wirklich über Sex und das, was über das Biologische hinausgeht, zu wenig spricht. Und das ändern wir jetzt, würde ich mal sagen. Du hast gesagt, du möchtest Zumutungen. Von wem bist denn du eigentlich aufgeklärt worden? Wie war das bei dir damals so?
Muss ich überlegen. Ich glaube von...
Eher Freunden oder eher
Eltern? Einer Freundin. Boah, sie möge mir verzeihen. Das ist jetzt viel... Die Nina, aber der Nachname fällt mir gerade nicht hin. Vetterling, Nina Vetterling. Mhm. Ja, ich glaube, die hat... Da war ich in der Pizzeria. Da war ich wahrscheinlich 7 und die hat mir erklärt, wie das geht. Und da bin ich ganz empört zu meiner Mutter und gesagt, Mama... Das funktioniert ja so und so, wieso erzählst du mir das nicht? Ja, die hat natürlich auch nicht. Ich glaube, die hat einen älteren Bruder und der hat dir das schon erklärt und so. Und dann wusste ich schon mal technisch.
Ach so, schon im Grundschulalter.
Ja, genau.
Ist das, findest du es?
Entschuldigung, ich muss nur aufs Klo, deswegen hänge ich da so rum.
Klopause.
Jetzt hat. Es geht um Sex.
Es geht um Sex, ja. Findest du das eigentlich gut, wenn Eltern aufklären? Oder hättest du das besser gefunden, wenn das irgendwie nicht in der Grundschule die Freunde gewesen wären, sondern...
Ja, es gibt ja so Bücher, oder? Die man zusammen anschauen kann und da erübrigt sich dann das Gespräch. Du, hör mal zu, erklär dir das mal, die Bienen und bla und die Blüten, sondern... Heißt das nochmal, das haben wir ganz viel geguckt, gelesen mit den Kids. So, da ist das ja so veranschaulicht und so. Das hat man mal aus der, weiß gar nicht, aus der Bibliothek da oder so, hat meine Frau das mal mitgebracht und dann fanden die das beide interessant.
Ja, aber das Biologische ist ja quasi nicht nur das, worum es eigentlich geht, oder? Es ist ja jetzt was anderes, ob ich jetzt einem Kind erkläre, wie das biologisch funktioniert, dass es Kinder geben kann. Oder ob es jetzt um einen Teenager geht, der vielleicht gerade dabei ist, erste Erfahrungen zu machen.
Ich glaube, die Mischung macht's. Einerseits muss man wahrscheinlich oder möchte ich auf gewisse Dinge aufmerksam machen, wie auf ein Kondom oder so, wenn es zu weit ist. Andererseits sollte man sich vielleicht auch nicht zu viel einmischen, oder? Es nervt ja dann auch die, da machen sie vielleicht... Da macht er vielleicht dicht, oder? Wenn man jetzt da so das Gespräch immer so forciert. Und ich glaube, die kommen schon von selber. Ich weiß nicht, wie hast du das? Wie war das bei dir? Gib mir ein paar Tipps.
Ja, das ist, also tatsächlich finde ich, ich hätte ja einen Teufel getan und irgendwie da mit meinen Eltern irgendwie großartige Gespräche drüber geführt. Also das war mir ja gar nicht danach so. Mhm. Also... Obwohl ich ja sehr, sehr coole Eltern hatte und habe. Mhm. Also das, und ich glaube auch, dass es schon auch darum geht, einen Rahmen zu schaffen, wo sie wissen, sie kennen dann Kämmer, wenn was ist. Und also die biologischen Geschichten, ja klar, da gibt es im Kindesalter die Bücher, dann haben sie irgendwann noch in der Schule Unterricht und so. Aber letzten Endes, wenn es um wie geht man eigentlich miteinander um und was ist denn eigentlich auch das Schöne daran, jemanden zu lieben und auch körperlich zu lieben. Mhm. Gell? So, das ist, glaube ich, was viel mehr Sensibilität erfordert. Und ich glaube, das ist auch das, worüber einfach zu wenig gesprochen wird letztlich. Ja? Weil es gibt ja wenige Dinge auf dieser Welt, die gleichzeitig so wahnsinnig schön und so wahnsinnig grausam sein können, gell? Je nach Kontext. Was ist denn eigentlich so dein peinlichstes Date-Erlebnis gewesen in deinem Leben?
Gibt es wahrscheinlich viele.
Viele?
Wahrscheinlich eine aus Nervosität stark zurückgehaltene Blähung, die sich dann beim ersten Kuss orkanartig gelöst hat.
Das ist aber schön formuliert. Ja, genau.
Was aber meine... Sie war da lang meine Freundin, aber sie hat sich kaputt gelacht, weil natürlich ich da sehr zurückhaltend war und dann, so wie jetzt gerade, bevor ich aufs Klo musste, saß ich da immer so ein bisschen und auch mit den ganzen, damals sowieso so dieses ganze Vollkommen kam auf, weißt, gesund leben und dann beim Date bist du nervös und dann kurz beim ersten Kuss halt. Aber wir saßen draußen auf einer Bank.
Ja, und sie ist dir geblieben.
Genau.
Also ich meine, wenn man... Also, und da bin ich ja, glaube ich, am nächsten Punkt, weil nämlich so ist nämlich die Realität. Also, ja. Das ist die Realität. Was ich mich manchmal schon frage, ist, also so, wenn man sich so Filme anschaut, gell, also gerade so irgendwie diese ganzen Liebesromanzen und so,
ja.
Dann hat man ja oft diesen bestimmten Typ Mann. Also, der darf schon kantig sein und darf schon so ein bisschen auch negative Eigenschaften haben. Aber am Ende macht er ja immer alles richtig. Und zum Schluss wird in der Regel geheiratet. Und so. Viele Frauen sitzen da und seufzen und sagen, ja genau. Und dann schaust du dir jetzt mal da draußen um und die Realität ist ja ganz anders, weil die Typen sind einfach nicht so. Und die Frage ist, diese ganzen armen Männer da draußen, diese ganzen armen Männer da draußen, kämpfen mit diesem Bild, das häufig, ich sage jetzt mal, ihr Schauspieler, diesen Frauen da vermittelt. Wo ist denn da eure Verantwortung?
Das weiß ich etwas von mir zurück, weil bei den Bergrettern bin ich fremdgegangen, in Anführungszeichen. Und Jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber da gab es eine Szene, da findet Emily das raus, also meine Frau, meine Spielfrau, dass ich eine Affäre hatte. Und plötzlich haben sich ganz viele Männer am Set eingemischt, also Männer, die haben gesagt, ja, dafür werden die Fans, die werden dich hassen und so, worüber ich echt nicht nachdenke, weil mir geht es immer um die Figur so, ja, also das finde ich eh, dass man sympathisch rüberwirken soll, das ist... Und ich dachte in dem Moment, aber aus welchem Grund? Er wollte ein Kind von ihr, sie hat ihn zurückgewiesen und er hatte eine Affäre. Und das passiert auch vielen Männern und du stehst jetzt repräsentativ da für den Mann, der zu Hause vielleicht nicht die Zuneigung bekommt, die er gerne hätte und der eine Affäre hat und auch darunter leidet. Also in dem Moment habe ich gedacht, so, auch wenn es die Bergretter sind, ja, um Gottes Willen, ne? Aber trotzdem dachte ich, du musst irgendwie das verteidigen. Und ich habe mich gewundert, dass so viele Männer zu mir kamen und meinten, hey, du bist echt so unmöglich und so. Also die haben so auf die Figur so, die haben das verurteilt, was der gemacht hat. Und ich dachte, aber ich, jetzt bilden wir mal das wirkliche die Leben Realität, da. Ja, ja, so. Und ich weiß jetzt nicht, aber ich habe auf jeden Fall sehr viel, das war ja nur eine kleine Szene, aber das heißt sehr viel, aber ich habe dann durchaus Post bekommen und auch Nachrichten über die sozialen Netzwerke und so, die positiv waren. So. Und auch die Kollegen meinten danach, ja, okay, eigentlich versteht man den. Es war mir total wichtig, dass man den Konflikt auch dieses Mannes versteht. So.
Das ist ja, glaube ich, das, was eher Figuren erst interessant macht, oder? Also wenn die nicht so eindimensional sind, sondern wenn man halt ganz klar irgendwo auch diesen inneren Konflikt irgendwo auch nach draußen tragen kann.
Bei Rum und Wodka ging es mir auch darum, dass die Leute sich, also es waren ja Männer teilweise dreimal drin, auch da waren auch Frauen öfter drin, was ich toll fand, so. Weil viele Männer gesagt haben, ja, das kenne ich. Ich habe auch schon mal Mist gebaut im Suff. Und ich kenne den Konflikt, dass man nach Hause kommt und ist abgemüht von der Arbeit und dann hat man noch den Stress mit Frau und Kind oder so. Also, dass sich die Leute wiedererkennen oder dass man den Leuten einen Spiegel vorhält. Also deswegen macht man den Job auch. Also ich gucke mir auch manchmal Filme an und geht's da vielleicht nicht so gut und dann passiert im besten Falle so eine Art Katharsis oder so. Gegen die Wand habe ich damals gesehen, da bin ich ins Kino, da war ich echt... Da hatte ich gerade einen ganzen Melotag und dann bin ich da rein und bin raus und ich war total gelöst, weil das ganze Drama da auf der Leinwand passiert ist und so. Das hat mich so beflügelt, weißt du?
Mhm. Ja, das können wir total gut vorstellen. Ja, also ich finde das schon spannend. Also worum geht es? Geht es um die Unterhaltung oder geht es einfach auch um einen Blick auf die Gesellschaft letztlich? Mhm. Ja? Oder ist es im besten Fall eine Kombination aus beiden? Stolperst du dann da so rein für dich oder ist es was du dir vorher ganz genau überlegst? Oder gehst du eher emotional dran?
An die Figuren? Ja. Also das Konfliktpotenzial interessiert mich schon immer mit am meisten. Die Widersprüchlichkeit, das ist ja das, was die Figuren so menschlich macht. Das sind so Dinge, natürlich der Humor und die Abgründe. Und klar, bist du dann auch sehr abhängig vom Partner, vom Regisseur, vom Kameramann oder manchmal, also es gibt ja manchmal auch Szenen, die, würde ich mal sagen, ganz, ganz realistisch dargestellt werden und dann kommt aber irgendwie so eine Suppe von Musik drüber.
Oh ja.
Weißt du, das kann ja auch viel machen.
Die kann ja wahnsinnig voll verändern.
Ja, genau. Genauso umgekehrt. Aber so, ja, klar, also man tastet die Figuren so ab nach so Konfliktpotenzial, finde ich immer sehr interessant. Das ist manchmal fast zu viel gemacht, dass ich immer den Konflikt gesucht habe, weil das natürlich das Drama ein bisschen erhöht. Mittlerweile habe ich bemerkt, dass die Konflikte so weggespielt werden. Es ist so ein bisschen modern geworden. Allerdings, wenn du jetzt, keine Ahnung, Netflix anschaust oder die ganzen Serien, da siehst du ganz viele...
Da kommen die Charaktere
genau, her, gell? Gibt es also immer dieses Schwarz-Weiß, gibt es ganz viele Grautöne oder so.
Ja. Wenn ich jetzt mal so an eine Rolle denke, die du eingenommen hast, ich hüpfe nämlich nochmal zu einer anderen, und zwar zum Bruno Kammerl.
Okay.
Der Bruno Kammerl ist ja quasi die Figur gewesen, mit der du ja weltweit mit dem Megabusch ist das genau. Ding. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Klicks dieses Teil hatte und hat irgendwas, 7, 12, 10, keine Ahnung, weltweit Klicks auf YouTube. von dem Typen, der eine Rutsche vom Matterhorn runterbauen wollte und Sponsoren dafür gesucht hat. Da ist er ja ein richtiger Geniestreich damals gelungen. Gell? Das war ja also virales Marketing hoch 10 letztlich. Wie kamst du dazu und wie hast du diese Zeit erlebt da?
Ich habe meinen ersten Kurzfilm gedreht mit HFF und die wechseln ja die Departments so durch. Und einer davon, der Min, ich glaube, der hat damals Licht gemacht. Auf jeden Fall, ein paar Wochen später rief er mich an und sagt, du, ich habe da so eine Figur. Komm da mal vorbei, das ist, hat mir das so erklärt, was das wird. Und hat da auch, das war übrigens kurz vor der Premiere, kurz nach der Premiere von Rum und Wodka, weil ich am Abend noch gespielt habe, so, war ich ja durch, aber die, also er hat ganz lange richtig gebastelt an dem Typen, dass mir das glaubwürdig ist.
Das war ja irre, also der, ja. Den gab es ja, man hat den ja gefunden, gell? Also es gab ja irgendwie ein Facebook-Profil und ein was auch immer, ja, also den, diese Figur habt ihr ja tatsächlich sehr real gestaltet.
Ja, und es war, ehrlich gesagt, war es einfach eine Idee von einem HFF-Studenten. So mit seinem Kameramann. Und die haben das mit Microsoft entwickelt. Und was da nachher passiert ist, das war mir überhaupt nicht bewusst. Erst ein paar Jahre später treffe ich den Produzenten auf dem Fußballplatz und der hat mir dann erzählt, hey, weißt du eigentlich, dass das bei Galileo war, die Mythbusters, glaube ich, heißen die, haben das nach. Genau. So, das war wohl, und dann haben sie irgendwie einen Preis, glaube ich, noch gewonnen. Und also es war, und dann schaue ich da auf YouTube und sehe da irgendwie 10 Millionen oder keine, wenn du das zusammenzählst, irgendwie sind es dann 14 oder ich weiß nicht, haben sie mir erzählt, Millionen Leute, die das gesehen haben. Und dann wurde mir das ja auch später geschickt, immer an Silvester. Mir hat ein Regisseur geschickt, hey, guten Rutsch, und schickt mir das. Dann habe ich zurückgeschrieben, ja, das war damals ein cooler Dreh. Und ja, so sehr witzig. Und dann schreibt er, das warst du wirklich du, oder? Und dann, was lustig ist, dass oft die Männer sagen, krass, dass du dich das traust. Weißt du, die Männer glauben das und die Frauen sagen immer, naja, also die Frauen sind so ein Schmarrn und so.
Ja, weil wahrscheinlich die Männer das auch gern gemacht haben. Ja, wahrscheinlich, genau. Weil es einfach ziemlich genial ist. Also wer es noch nicht gesehen hat, mega wusch auf YouTube.
Ich habe heute noch einen blauen Hintern. Lila ist er.
Große Rutsche den Berg runter, Schanze, wie weit war die Entfernung zum Planschbecken?
21, ich weiß es nicht mehr.
Aber ist einige, so lange her. Einige Meter und eine Arschbombe im Planschbecken.
Im Spitzingsee gedreht.
Tja, Markus, ich habe noch so eine kurze Schnellfragerunde. Hm? 6 Fragen, ganz spontan Antworten von dir. Und zwar, was denkst du ist größer, dein Ehrgeiz oder dein Talent?
Ehrgeiz.
Bist du in der Lage, einfach mal nichts zu tun?
Schwierig. Nein.
Hast du mehr Hoffnungen oder mehr Ängste?
Mehr Hoffnungen.
Auf welche Frage hattest du in der letzten Zeit keine Antwort?
Auf diese.
Touché. Was war denn das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat?
Ja, da fallen mir jetzt tatsächlich mehrere Sachen ein. Jetzt, wenn ich vom Beruf ausgehe, ich habe mal einen Vergewaltiger gespielt und danach sind Leute, die ich, oder besonders eine Person, die ich damals sehr gut kannte, die wollte danach eine Stunde nichts mit mir zu tun haben. Das heißt, ich war so glaubwürdig, dass die mich so ekelhaft fand und das fand ich damals, also erst war ich total erschrocken und dann später dachte ich, okay, das ist, dann warst du mal glaubwürdig auf der Bühne ausnahmsweise.
Ja, krass, ja? Ja. Also, was ist ein intensiver, der Jubel des Sieges oder der Schmerz der Niederlage?
Schwierige Frage.
Klar, hat er gesagt, dass es einfach wird.
Ich glaube, ich kann mit Niederlagen sehr schwer umgehen. Also die abzuhaken, finde ich wahnsinnig schwer. Deswegen, boah, ich kann es nicht beantworten. Ich find, wir fallen jetzt beide so oft dieser, wenn man was geschafft hat, ist man meistens einfach nur erschöpft davon. Also man arbeitet auf so ein Ziel hin und ich kann mich dann meistens erst im Nachhinein freuen, wenn ich so kurz alleine bin. Also erst im wenn es so ein bisschen vorbei ist, aber wenn es in dem Moment, wo es, wo das stimmt auch nicht, ach, was weiß ich, wahrscheinlich der Schmerz der Niederlage ist intensiver.
Mhm. Also der.
Aber nachhaltig, ja, keine Ahnung.
Ja, ja, aber das ist ja tatsächlich. So, also find das schon interessant, weil also der Jubel beim Sieg ja schon auch was sehr, sehr Intensives haben kann. Gell? So, ja. Wobei ich ja auch genau das, was du gerade beschrieben hast, total gut kenne. Also zu sagen, ja, jetzt hat man das Ziel erreicht und jetzt ist erstmal so, jetzt ist quasi mal durchatmen angesagt und dann muss man das erstmal verarbeiten und dann holt einen das erst so die nächsten Tage ein.
Muss es auch lernen, damit umzugehen. Ja. Also,
und bei Niederlagen finde ich auch, ist es.
Und das anzunehmen. Ich finde das schwer, dann sich das. Es ist selten bei mir, dass ich das total annehmen kann. Das ist jetzt, ich weiß nicht, bei Rum und Wodka gab es tatsächlich so Momente, wo ich mal zufrieden war mit dem Abend, wie das alles, was da passiert ist oder so. Das ist dann natürlich ein sehr beruhigendes Gefühl, aber es hält dann an, es ist aufregend. Du kannst da nachts nicht einschlafen. So.
Mhm.
Obwohl dann, wenn du dann in den Spiegel guckst, obwohl du 2,5 Stunden Theater gespielt hast, siehst du zwar fertig, also aber irgendwie total erleichtert das Gesicht so. Kennt man ja auch von vielen Schauspielern.
Das wäre mal spannend, da Foto.
Es gibt eine Fotoserie sogar, ja. Aber, oder wenn du, wenn du Mutter oder Vater wirst, du bist ja total müde und erschöpft, aber trotzdem irgendwie wie so frisch verliebt.
Das strahlt.
Ja, ja, genau. Mir fällt immer bei so Glück ein, gell, weil wir uns so gut kennen. Es gab im Handball mal eine Situation, ich wurde mal gefragt, hol dir so eine, man kann sich ja so konditionieren. Also hol dir eine der schönsten Momente aus deinem Leben hoch. Und natürlich fällt dir dann die Geburt des Kindes ein und Liebe mit der Frau und Hochzeit und so. Aber es gab einen Moment, und zwar, da haben wir in dieser Bundeswehrkaserne um die Meisterschaft gespielt. Und ich war da irgendwie total locker und frei und spiel dann irgendwie so ein No-Look-Pass hintenrum an den Kreis und der macht ein Tor. Und das war dann einer der entscheidenden Tore wohl auch, ich weiß es nicht mehr. Und beim Zurücklaufen sehe ich dann Leute jubeln. Also auch Leute vom gegnerischen Fußballverein und Leute, die mir sonst vielleicht nicht so wohlgesonnen sind und so, die mir so zu, also die, da ging es um die Sache. Ich habe das Tor nicht gemacht, aber das war irgendwie so, also das war so ein Gemeinschaftsgefühl, eine Begeisterung, eine Harmonie. Also alle waren irgendwie, auch der Gegner hat irgendwie gesagt, ja, cooler Pass, so ein cooles Tor. Man hat sich gegenseitig, weil es einfach um den Sport ging, um die Sache ging. Und das war so ein Moment, wo muss ich immer daran denken, dass ich so glücklich war.
Also wenn nicht, so als eins ist, gell?
Ja, genau.
Also so, das ist
plötzlich
so,
verändert sich so der Raum.
Mhm.
Da geht es nicht mehr gegeneinander, sondern einfach, hey,
das war
jetzt einfach, dafür machen wir den Sport.
Ja.
Der Kreis hat den mit einer Hand gefangen, sich rumgeht. So.
Deswegen ist es einfach die geilste Sportart der Welt. Ja. Tatsächlich so. Ja, also ich habe da neulich erstmal wieder mit jemandem diskutiert, warum so diese Handballer einfach, das ist schon so ein besonderes Volk, und zwar quasi tatsächlich von der Kreisklasse bis irgendwie rauf zur Bundesliga, unterscheiden sich da die Mentalitäten nicht so.
Nicht
arg,
so sehr,
gell?
Ne.
So. Du hast gerade gesagt, so Niederlagen, das ist so irgendwie schwieriger für dich. Johannes Galli, das ist so Clown und Motivations- und Persönlichkeitstrainer, der hat mal gesagt, ich zitiere, dass wir uns so vehement nicht um unser Scheitern kümmern, lässt die Welt immer mehr erschüttern und schließlich so aussehen, wie sie nun aussieht, auf allen Ebenen gescheitert. Also quasi mit so einer dicken Kosmetikschicht drauf. Scheitern kann doch tatsächlich auch was sein, was man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr noch in unserer Gesellschaft ausleben dürfen sollte, oder? Wie gehst du denn damit um, wenn was nicht so klappt, wie du dir das vorstellst, jetzt aktuell, heute?
Erstmal, was die Figuren angeht, interessieren mich die Figuren, die scheitern, immer mehr. Mir fällt es wahnsinnig schwer, so Gewinner zu spielen. Da wehrt sich was in mir. Müsste man mal nachforschen, was das ist. So, das ist der eine Teil. Und mit Scheitern an sich, das gehört dazu, ist kein Problem, aber ich habe eine lange Diskussion gehabt oder eine Diskussion, die sich immer noch vorzieht, und das ist das mit dieser Wiederholung, dass wir Menschen, dass wir nicht rauskommen aus der Spirale. Und das macht mich so ein bisschen wahnsinnig. Man fällt ja immer wieder in seine alten Muster. Du schlägst gegen eine Wand, das tut weh, ich schlag nicht mehr gegen eine Wand, der Lernprozess, ja. Und ich denke dann immer, man müsste aus diesem Schmerz mal lernen und nicht mehr gegen die Wand hauen. Also ist ja cool, dass man mal gescheitert, dass man das gelernt hat, dass es weh tut, Dialektik, so. Man haut gegen die Wand, tut weh, mache ich nicht mehr. Und irgendwas reitet einen gewissen Situationen, dass man wieder gegen die Wand haut. Macht die Wand kaputt, muss man die Wand reparieren. Hast du die Wand repariert, gibt es wieder irgendwie eine emotionale Situation und da haust du wieder gegen die Wand. Also ist jetzt, um dem Beispiel zu bleiben. Mhm. Und das macht mich manchmal schon wahnsinnig, dass ich da nicht rauskomme. Also da hast du eine Phase, wo es, aber also du bist der du bist, du musst es annehmen, aber manche Dinge ist auch schwer, das anzunehmen. Napoleon, der Weltgeist zu Pferde, er hat ja unheimlich schnell die Dinge umgesetzt. Also der war ein Genie, wie auch immer, auch nicht da. Er hatte die Schlacht bei Waterloo verloren. Jetzt komme ich da ins Schwafeln.
Ja, er hat die
Schlacht bei Waterloo verloren, ist nach Hause und es gab einen Putsch gegen ihn. Und dann haben sie ihn später gefragt, als die Memoiren aufgeschrieben wurden, wieso er die nicht verhindert hat, wieso er nicht sofort dahin ist und das ab, also wieso das hätte er verhindern können mit seiner Macht damals. Und er hat gesagt, ich war einfach nur müde und musste duschen. Also Und das, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, manchmal ist es so. Manchmal scheiterst du. Und du musst einfach damit umgehen, weil selbst Napoleon musste irgendwann mal duschen und schlafen. Genau. Wir sind alle nur Menschen. Und ich merke, was die Erziehung angeht, merke ich, wenn irgendwie mein Sohn sagt, du, ich habe gerade da einen Fünfer und ich sage, du, pff, kein Problem, dann. Und dann merke ich, wie der sich entspannt. Und ich denke so, um Gottes Willen, was hat der für einen Druck?
Mhm. So. Genau.
Weißt du, das will ich ihm nehmen, sage ich, du, dann, aber beim nächsten Mal schauen wir halt und so. Wenn er weint und ich merke, dass er eigentlich keinen Fünfer haben will, dass ihn das belastet, dann setze ich mich hin und dann pushe ich ihn auch und helfe ihm, dass er beim nächsten Mal nicht mehr den Fünfer hat.
Ich habe ja, also das hat nicht lang funktioniert.
Ja.
Also hat nicht lang funktioniert, aber als meine Kinder ganz klein waren, also gerade der Jüngere, in der Grundschule und der mich irgendwann gefragt hat, wofür diese Noten gut sind, habe ich gesagt, dafür, dass die Lehrer wissen, ob sie es dir gut beigebracht haben.
Sehr gut.
Weil ich auch tatsächlich finde, dass das so ein Stückchen Wahrheit schon hat. Also so letzten Endes ist es auch ein Spiegel derer, die lehren. Ja, so.
Absolut, ja.
Und welche Situation fällt denn dir da ein, wo du sagst, ja, das war was, wo ich tatsächlich aus einer Niederlage für mich letzten Endes rückblickend gesehen echt was Gutes und Positives ziehen habe, Kinder?
Das ist mir so langweilig, aber mir fällt dann immer der Beruf ein. Ich hatte vor den Bergrettern ein Casting, was nicht geklappt hat. Wenn das geklappt hätte, hätte ich die Bergretter nicht gemacht. Und da war ich ein bisschen geknickt, dass es nicht geklappt hat. Im Nachhinein war es eigentlich ganz gut, weil sonst hätte ich jetzt nicht 10 Jahre einen Job gehabt, wo ich meine Familie gut ernähren habe können oder so. Ich kann zum Beispiel, das erzähle ich jedem gerade, mein Englisch ist nicht gut. Wenn ich dann irgendwo bin und die unterhalten sich auf Englisch und ich kann in der Konversation, ich verstehe das zwar, aber bin da momentan, ich habe gerade keine Übung und so und mir fällt es ganz schwer, da mit einzusteigen. Und das wurmt mich dann so, dass ich nach Hause gehe und sofort irgendwie ein Englischbuch nehme und denke, ich muss jetzt lernen. Und dann ist es aber auch so ein Klassiker, deswegen erzähle ich es auch, weil das wahrscheinlich einigen so geht. Und dann bist du zu Hause, dann kommt halt der Alltag und dann kommst du wieder nicht dazu. Hätte ich jetzt diesen Corona-Alltag mit Homeschooling und so, oder weiß ich nicht, vielleicht würde ich es auch so nicht schaffen, aber manchmal, wenn du wo scheiterst oder das spornt dich dann gerade an, etwas zu lernen.
Wie ist denn das eigentlich? Ich weiß ja, dass also sowohl du als auch ich, wir uns gerne draußen in der Natur aufhalten.
Ja.
So. Was gibt dir denn dieses Draußensein?
Als ich nach Bochum auf die Schauspielschule bin, Bochum ist keine schöne Stadt, aber hat so ein paar Parks und als ich da ankam, habe ich gemerkt, dass ich immer sofort das Grüne gesucht habe. Und in dem Moment, wo du die Berge nicht mehr hast, vermisst du sie natürlich.
Oh ja, das kenne ich auch. Als ich hier nicht gewohnt habe mehr, da war das auch ganz stark so, ja.
Aber das, natürlich, ich weiß gar nicht, du spürst dich anders, du entspannst. Ob ich auf den Berg gehe oder wohne da an der Isar, werde da nicht müde, da laufen zu gehen oder spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren, mir macht das immer noch Spaß. Bin wahnsinnig gerne am Meer natürlich. Also das, so im Wasser zu sein im Meer ist das Schönste, was es gibt. Kann ich total loslassen. Auftanken. Kommt mal so ein bisschen Ruhe in den Körper.
Ich habe mir irgendwann mal gedacht, ich glaube, bei mir ist das so, das Schöne dran ist, dass die Natur von einem nichts verlangt. Also dass man da einfach nur sein kann. Weißt du, was ich meine? So,
aber wenn es kalt ist oder heiß ist.
Du kannst atmen, du kannst. Ja, aber es ist letztlich jeder gleich. Ja. Das, also ja, okay. Wenn es kalt ist, friert es jeden und wenn es heiß ist, dann schwitzt jeder und du musst nichts beweisen, sondern du bist einfach so. Also mir geht es ganz oft so irgendwie, wenn ich irgendwo, also gerade an Seen oder im Wald oder so bin, dass ich merke so, ja, da bin ich jetzt einfach ich und ist jetzt völlig wurscht. Du hast mal Picasso zitiert, der gesagt hat, ohne Einsamkeit kann nichts entstehen. Findest du, dass die Einsamkeit für deinen schöpferischen Prozess wichtig ist?
Ich bin Einzelkind oder als Einzelkind aufgewachsen zumindest. Und ich brauche schon immer wieder so Auszeiten, wo ich ganz alleine bin. Mir wird auch nie langweilig. Die Zeit vergeht dann wahnsinnig schnell. Meine Frau oder meine Familie, die gönnen mir das dann auch. Die weiß dann, okay, jetzt braucht er mal wieder irgendwie 4 Tage für sich. Ich glaube, dass das auch für alle Leute wichtig ist, wenn man, es muss ja nicht unbedingt ein Kloster sein, muss ja nicht unbedingt meditieren, aber mal kurz zu sich kommen. Ich nenne das immer so, zu so einem Nullpunkt zu kommen. Und wenn es nur, wenn man nur ein Buch liest oder ein bisschen Sport macht oder einfach mal gar nichts macht, nehme ich das immer vor, dass ich da mal gar nichts mache, nichts konsumiere, wie du vorher gesagt hast. Es gelingt mir dann immer so bedingt. Aber ich glaube, dass der Stress so ein bisschen aus dem Körper geht. Und dass man wieder anders aufnahmefähig ist, besser zuhört, die innere Stimme sich verändert, die Worte, die man sagt, die sind dann wohl überlegt oder klarer.
Findest du das dann auch eher in der Natur oder an welchen Orten findest du das oder ist das egal?
Das ist egal. Also ein paar Freunde, wir fahren immer danach oder fliegen nach Lanzarote, das ist so unser gemeinsamer Auftankort. Und da bin ich auch, also wir versuchen da ein bisschen zu surfen, aber da gehe ich auch jeden Tag, also da gibt es so einen Berg, den man da hochgeht, so einen Felsen da. Gehst du so eine Stunde, 1,5 Stunden hoch und wieder runter. Und selbst als ich mit den Kumpels da war, bin ich da fast jeden Tag da hoch, einfach mal durchzuatmen. Also in der Bewegung spürst du, also da kannst du natürlich total alles sacken lassen und da kommen dir auch gute Gedanken oder du verarbeitest alten Schmarrn irgendwie, kommst mir wieder zum Hier und Jetzt. Aber ich war mal in einem Kloster auch oder 2-3 Mal, das ist schon länger her. Da war was ganz Spannendes. Ganz naiv bin ich zu einer Sitzmeditation gefahren. 4 Tage. Das war noch nach dem ersten Jahr Schauspielschule, bin dahin, noch mit dem Red Bull und so. Ich möchte gerne hier meditieren. Okay, komm mal rein und so. Also es war so einmal 4 Tage, einmal 10 Tage, so eine Schweigemeditation. Und was da sehr interessant. Ja, das schützt total, weil du gar nicht, sonst fühle ich mich immer sehr verpflichtet oder bin auch sehr neugierig oder interessiert an den Leuten und wo kommst du her und was machst du, welchen Job hast du und so. Und da, also du musst dich nicht unterhalten so. Das fand ich irgendwie eher schützend. Aber dieses Sitzen dachte ich am Anfang, hey, was soll ich jetzt hier, ich wusste überhaupt, Zen-Meditation, Schmarrn, echt, was mache ich denn überhaupt und so, weißt du? Und dann am Anfang kommt die jüngste Vergangenheit, dann kommt eine ganz alte Vergangenheit, also Dinge, die dich bis heute beschäftigen, und dann kommt die Zukunft, sitzt dann immer so 25 Minuten da und es läuft wie ein innerer Kinofilm, also die 20 Minuten, die vergehen, am Anfang dauert es noch lange, weil auch die Knie wehtun, bis ich irgendwann, dass mir jemand gesagt hat, du musst da nicht, du kannst auch anders sitzen. Du musst hier nicht, der Schmerz ist nicht dein Motor hier so. Und irgendwann bist du wirklich im Hier und Jetzt. Es war wie so eine Drogenerfahrung. Also ich war wahrscheinlich auch total erschöpft oder so, ich weiß nicht, aber plötzlich war ich mal total ruhig und ich musste dann mal den Tisch abwischen. Am Anfang hat es mich immer so genervt, dass ich immer bis die letzten Mal gegessen hatte und dachte, ich war jetzt nicht mehr fertig. Nee, du bist ja in einem Kloster und so, hab keine schlechten Gedanken. Und dachte, oh, jetzt ist der immer noch, ey. Du musst immer noch warten auf den, weißt du so. Und dann irgendwann nach 4-5 Tagen, wenn sich das dann so einstellt, war ich fast der Letzte beim Essen. Dachte ich, ach, schau mal, das grüne Salatblatt und so. Natürlich auch so ein ganz komischer Zustand in dem Alter. Aber ich habe mir das wahnsinnig, also das glaube ich, wenn das muss jetzt nicht in einem Kloster sein, aber dass man ab und zu mal zu sich kommt, das merkst du ja auch, wenn man so ein paar Tage, wenn man nur ein paar Stunden für sich hat, wo man keinen Termin hat und sich einfach mal um sich kümmern darf, kann, dass es sehr gesund ist für den Körper und für den Geist.
Das ist eine schöne Erfahrung, die du da mit uns jetzt gerade geteilt hast. Ich habe ja heute, oder wir haben heute ganz explizit ja das Thema Pandemie und Kultur weitestgehend ausgeklammert. Mhm. Also das liegt jetzt nicht daran, dass ich das Thema nicht wichtig finde. Im Gegenteil, wir wissen ja alle, dass es so eine mehr als harte Zeit ist für alle Kulturschaffenden gerade im Moment und das letzte Jahr. Und wahrscheinlich wird es uns ja auch noch jetzt dieses Jahr begleiten. Unter den Hashtags Alarmstufe Rot und Kultur erhalten sowie Kulturgesichter findet man im Netz ja ganz vielfältige Infos. Und das ist so mein Appell auch an da draußen. Teilt diese bitte fleißig und zeigt euch solidarisch mit unserer Kunst- und Kulturszene, die es gerade wirklich mehr als nötig hat. Und Kultur ist systemrelevant. Das ist so meine Botschaft auch noch an da draußen. Und nichtsdestotrotz möchte ich gerne auch in diesen widrigen Zeiten so einen kleinen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft werfen und von dir mal wissen, was steht denn eigentlich bei dir jetzt so an oder was war denn das, was in letzter Zeit noch gedreht wurde und wann und wo dürfen wir dich denn wiedersehen?
Ein hoffnungsvoller Blick.
Ja, so einen hoffnungsvollen Blick, natürlich.
Na, erstmal sind natürlich auch Dinge geplatzt, klar, bei mir auch, oder verschoben worden. Was ganz schön war, es gibt eine Kinderserie, die heißt Racco, mit einem Hund. Und da durfte ich ein paar Folgen mitspielen, was auch super war, weil es direkt am Irschenberg gedreht wurde oder vielleicht auch weitergedreht wird. Und mit dem Hund, mit einem Zwillingspaar, die die Hauptrolle spielen, dann kenne ich viele von den Schauspielern. Und das war so der erste Dreh nach dem Lockdown und man war so freudig erregt, dass man wieder am Set stehen darf, klar, mit dieser Maske, alles war neu und X-Corona-Tests und so. Aber ich glaube, das ist ganz nett geworden. Es sollte eigentlich Ostern kommen, jetzt glaube ich, kommt es doch im Herbst, da gibt es schon eine Staffel. Und ich wollte eh mal so gern mal in so einem Kinderfilm mitspielen und so, weil das einfach toll ist.
Was ist das für eine Rolle?
Der Tierschutzbeauftragte vom Landratsamt.
Okay.
Aber sie nennen mich den Krötenranger. Dann auch natürlich eine kleine Liebesgeschichte und so, aber...
Ja. Klar.
Was habe ich denn noch? Ach genau, eine Sitcom haben wir mal. Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Also es gab immer wieder ganz, ganz kleine, nette Sachen, die da nächstes Jahr kommen. Jetzt wäre ich normalerweise in Tschechien. So eine Geschichtssache, das wird aber nächstes Jahr gedreht. Aber du wolltest einen positiven Blick auf nächstes Jahr. Ja, ich hoffe, dass dieses Bergretter-Special gemacht wird und diese Kaiserspiele hat, heißt es, ja, dass diese verschobene, ja, und eine Theaterproduktion, die proben wir nächstes Jahr und die kommt erst 2022 raus. Mhm. Das hat er mit Absicht schon so geplant.
Das ist manchmal gar nicht so blöd in der jetzigen Situation.
Was jetzt ganz interessant ist, ist eigentlich so Hörfunk oder Hörbücher und sowas. So.
Für den Fall, dass du irgendwelche Tipps für uns hast, wo man dich sehen und hören kann, wo erfährt man das? Folgt man dir auf Instagram und auf Facebook oder was?
Genau,
ja. Das ist wahrscheinlich.
Oder auf der Agenturseite.
Oder auf der Agenturseite.
Ja, ich habe so ein ganz nettes Buch, da habe ich einen Teil eingelesen für die Sommerlesungen vom BR, vom Stefan Wimmer, die 12 Leidensstationen nach Pasing. Vielleicht machen wir das noch, dass das ganze Buch vertont wird. Das hat großen Spaß gemacht. Lest es oder hört mal rein. BR Sommerlesungen, da durfte ich einen Auszug davon einlesen. Und also gerade für Leute aus Bayern ist das, glaube ich, ein großer Spaß.
Wenn wir auf alle Fälle mal machen.
Ja.
Ja, Markus, ich bedanke mich ganz herzlich,
dass
du
dir
da warst, dass du mit mir diesen Nachmittag verbracht hast und den Weg von München raus in die alte Heimat gefunden hast.
Kennst du eigentlich die Geschichte noch zu Nickelheim? Die fällt mir gerade ein.
Erzähl. Wir schieben nur einen hinterher. Okay. Eine Nickelheim-Geschichte.
Jetzt sitzt man so schüchtern voreinander, gell, und jetzt fängt er an zu quatschen. Der Tonmann will schon Mittag oder Abendessen. Eine Geschichte noch ganz kurz. Ein gemeinsamer Freund von uns, der Pichler Alex, der hat hier mal in Nickelheim ein Festzelt,
ein riesengroßes Festzelt aufgebaut.
Genau. Eine Veranstaltung auf die Beine gestellt. Und dann hat er wen gebucht? Mario Barth. Der war damals noch nicht so bekannt.
Den kannte niemand.
Und Mario Barth fuhr an, ging ins Festzelt rein, schaut so und sagt, hier spiele ich nicht. Und fährt wieder weg. Der Pichler dachte sich, Gott sei Dank, weil der kostet einen Haufen Kohle und ich habe keine Karten verkauft. Der Manager sagt, nee, der spielt ja schon, der kommt gleich wieder. Der Pichler dachte, scheiße, was mache ich jetzt? Fährt irgendwie überall rum zum Socher Jakob und weiß was ich was zu den ganzen Späten und sagt, hey, bitte kommt alle, wollt's einen Comedian sehen auf der Bühne, ich brauche ein paar Zuschauer, braucht's nichts sollen. Mario Barth kam wieder, spielte vor 10 Personen, 2 Stunden professionell. Der Jacke meint, das war echt lustig und fuhr wieder. Der Pichler hat drauf bezahlt, leider, glaube ich.
Ziemlich drauf bezahlt und es ist
total aber lustig. Mario Barth in Nickelheim ist einfach.
Das war der Wahnsinn und ich weiß nur, wir haben damals ja, ich war dabei, als wir den Boden verlegt haben.
Ach so.
Aber das war echt, das war wirklich eine Wahnsinn. Das ist die Nickelheim-Story zum Abschluss.
Ja, genau.
Markus, danke dir.
Danke
ein
euch.
Ein gutes neues Jahr 2021 und ein hoffentlich besseres und entspannteres, was die Pandemie betrifft. Das wünsche ich uns allen und ja, gesund bleiben, solidarisch bleiben. Wenn wir das alles hinkriegen, dann kann es nur besser werden.
Bleib gesund und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem neuen Podcast.
Präsentiert von Ihren Prechtl-Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.